Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Und heute möchte ich mich mit einem Experten über die Leber und über die Galle unterhalten. Ich höre immer wieder etwas über Fettleber. Ich höre darüber, dass die Leber ganz viele Entgiftungsarbeiten hat. Und ich möchte mich einfach ein bisschen schlauer machen, was das alles zu bedeuten hat. Was ist eine Fettleber konkret? Und dazu darf ich ganz einmal herzlich willkommen heißen, lieber Dr. Volker Schmiedl. Schön, dass du da bist.
Ja.
Arzt in der Paramed in Cham.
In Bar.
Ja, schon wieder falsch, gell? Aber es ist alles so zusammen da im Kanton Zug. Jetzt habe ich es. Genau. Herzlich willkommen.
Ja, gern, danke.
Gehen wir rein in die Fettleber. Warum kriegen Menschen eine Fettleber und wie merken sie, dass sie eine haben?
Es ist ein Symptom einer Über- und Fehlernährung. Bei normaler Ernährung und Lebensweise kriege ich quasi keine Fettleber. Gut. Es ist eine, wie sagen wir so schön, Zivilisationskrankheit. Und wir könnten sie ohne weiteres verhindern. Wie merken wir sie? Das ist eine sehr gute Frage. Wir merken sie gar nicht. Die tut nicht weh. Wie können wir sie erkennen? Wenn wir beim Arzt sind und der misst dann die Leberenzyme, die sogenannten Transaminasen, GOT, GPT, Gamma-GT, dann sieht er, die sind so leicht erhöht. 10% erhöht, 20 bis zu 50, 100% erhöht, das sind immer noch leichte Leberenzymerhöhungen, dann hat man schon mal den Hinweis darauf, da stimmt was mit der Leber nicht.
Aber warum sollte der Arzt das messen? Mit was für Symptomen geht denn der Patient zum Arzt, dass er sagt, dass er die Leber misst?
Das kann er einfach im normalen Check-up untersuchen. Also wenn jemand ein Check-up macht mit Blutbild, Nierenwerten, Cholesterin, sind die Leberwerte automatisch immer mit dabei. Gehört zu jedem Check-up mit dazu. Und wenn er dann eben meist zufällig erkennt, Ihre Leberwerte sind aber nicht so toll, was machen Sie denn, wie ist mit dem Alkohol, haben Sie Übergewicht, dann haben wir schon mal ein paar Gründe, dass die Leberwerte erhöht sein können, aber jemand kann eine Fettleber auch haben und er ist völlig abstinent, er trinkt keinen Schluck Alkohol, das nennen wir dann sogenannte nicht-alkoholische Fettleber. Wir brauchen keinen Alkohol, um eine Fettleber zu kriegen, da reicht es völlig aus, Gewicht zuzunehmen, sich wenig zu bewegen. Und es ist weniger das Fett in der Nahrung, was die Fettleber macht. Es sind mehr die Kohlenhydrate und da mehr die schnell verdaulichen Kohlenhydrate, sprich die Zucker. Das sind die Risikofaktoren für die Fettleber. Neben den erhöhten Leberwerten haben die Patienten häufig noch ein ungünstiges Hüft-zu-Taillen-Verhältnis. Also wenn man da das Maßband anlegt, misst, dann hat man die sogenannte Waist-to-Hip-Ratio. Und da gibt es im Internet, kann man gucken, was ist eine gute Waist-to-Hip-Ratio. Ja, und wo ist es nicht so gut? Und wenn wir eben da den sogenannten Rettungsring haben oder den Bierbauch, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr viel höher, dass wir eine Fettleber entwickeln. Weißt du, wie viel Prozent bei uns in der Schweiz eine Fettleber haben?
Also wenn ich jetzt die Taillen anschaue, der meisten Menschen, das ist ja sehr häufiger, fast gerade, darf ich 30-40% schätzen?
Ja, super, genau das ist die Zahl. Etwa jeder Dritte hat bei uns eine Fettleber. Kinder bereits etwa 10% mit einer Fettleber. Kinder, man kann sich es gar nicht vorstellen.
Was ist die gesundheitliche Folge daraus?
Das sage ich gleich noch. Diabetiker und stark Übergewichtige haben 80-90% Fettleber, fast jeder. Gesundheitliche Folge, die Fettleber ist erstmal eigentlich nicht schlimm und die kann sich vollständig regenerieren. Es gibt Fettlebern, wenn man das ausmisst im Ultraschall, da kann man es auch erkennen, ja. Die Leber ist vergrößert und sie ist ein bisschen dichter im Ultraschallbild, dann hat man noch so einen Hinweis auf die Fettleber. Selbst wenn die Leber doppelt so groß ist wie normal, wenn man sich einer Lebensweise befleißigt, die gut für die Leber ist, kann sich die Fettleber so weit zurückbilden, dass man nicht erkennen kann, dass jemals etwas gestört war. Wir können eine vollständige Heilung kriegen. Wenn sie nicht zu lange fortbesteht. Wenn sie zu lange fortbesteht, dann kann aus der Fettleber eine Fibrose werden, also eine Bindegewebsveränderung. Das ist schon sehr viel schwerer zur Rückbildung zu kriegen. Und wenn das noch weitergeht, unbehandelt, dann kommen wir aus der Fibrose kommen wir dann in die Zirrhose. Das heißt, das Bindegewebe wird dann narbig umgebaut. Und das ist dann ein Endzustand, die Leberzirrhose. Und die können wir auch kriegen, ohne einen Tropfen Alkohol getrunken zu haben.
Aber noch weiß ich nicht, ob mir das wehtut oder ob ich das jetzt irgendwie Schmerzen habe oder merke, dass ich das habe.
Ja, auch die Leberzirrhose merkt man gar nicht. Aber viele, die eine Leberzirrhose haben, bekommen dann Leberkrebs.
Ah.
Ja, meine Gerinnung stimmt nicht mehr. Wenn ich mich verletze, kann ich leichter verbluten. Viele mit einer Leberzirrhose haben Krampfadern der Speiseröhre. Und wenn ich dann Kartoffelchip esse, dann kann mir der scharfe Kartoffelchip diese Krampfader in der Speiseröhre aufreißen. Jeder Zweite, bei dem das passiert, stirbt daran. Und noch schrecklicher, wenn wir eine Leberzirrhose haben, dann funktioniert die Entgiftungsfunktion nicht mehr so gut. Das heißt, wir können das Ammoniak, was aus dem Eiweißstoffwechsel entsteht, nicht mehr so gut abbauen. Und dann verblöden wir. Mhm. Es gab früher mal so einen ganz bösen Spruch.
Ammoniak geht ja ins Hirn.
Genau, ja. Dann führt das zu einer sogenannten Gehirnschädigung durch die Leber. Mhm. Hepatische Enzephalopathie. Mhm. Und es gab so früher einen ganz bösen Spruch von den Internisten, die sich mit der Leber beschäftigt haben. Und der hieß dann so sinngemäß, die Leberzirrhotiker, die haben eine nicht so schöne Alternative, entweder verblöden oder verbluten. Ja. Das sind dann die Folgen. Mhm. Das wollen wir nicht so wirklich gerne haben. Also wir können bei der Fettleber, da können wir ansetzen und das können wir noch vollständig heilen.
Wir haben ganz pauschal über die Fettleber angefangen, sind jetzt aber noch bei Leberkrebs geendet. Ist Leberkrebs etwas, was eine häufige Krebserscheinung in Europa?
Es gehört eher zu den seltenen Krebsarten, aber wenn ich eine Leberzirrhose habe, ich kenne jetzt die ganz genauen Prozentzahlen nicht im Kopf, dann habe ich schon ein nicht so niedriges Risiko, irgendwann auch mal einen Leberkrebs zu bekommen.
Also das sollte man echt versuchen zu verhindern, indem einfach die Ernährung entsprechend angepasst wird und auch der Alkoholkonsum nicht allzu übertrieben hochgehalten wird, oder? Ja. Die Leber hat ja ganz wichtige Funktionen, die Entgiftungsoptionen, auch aus der Ammoniakkreislauf hast du gesagt, und die wird immer mehr eingeschränkt durch das, durch die Zirrhose.
Ja.
Habe ich aber auch schon, wenn ich zu wenig Magensäure habe und diese Eiweiße eigentlich fast ungespalten in den Darm kommen, habe ich doch auch unglaubliche Mengen an Ammoniakbildungen. Ja, die würde dann, ja den Leber auch wieder schaden.
Wenn oder? Ich die Eiweiße nicht so gut verdauen kann, dann freuen sich die Darmbakterien natürlich darüber. Die sogenannten Proteolyten, also eiweißverdauende Bakterien. Und die produzieren dann nicht nur Ammoniak, die produzieren auch noch Kadaverine, da steckt im Namen ja schon drin, dass das nicht so ganz gesund ist. Kadaver,
das Leichengift,
ja. Skatole, Putrescine und Fuselalkohole. Ja. Die werden dann produziert, die werden natürlich alle fleißig durch die Darmschleimhaut aufgenommen, gelangen über die Fortaberta direkt in die Leber. Und die Leber ist quasi die erste, die erste Entgiftungsbarriere für alles, was aus dem Darm kommt.
Und das kriegt eine gesunde Leber alles noch gebacken?
Eine gesunde Leber kann damit allem gut umgehen.
Auch wenn ich zu wenig Magensäure habe, zu wenig verdaut habe, zu viel Ammoniak im Darm hergestellt wird, kriegt jetzt die Leber alles hin?
Ja, wenn es nicht zu lange dauert und wenn es nicht zu viel ist, dann soll natürlich schon auch gut für eine Verdauung sorgen. Aber die Leber ist ein sehr gutmütiges Organ. Mhm. Also wir wissen, wenn 2/3 der Leber irreversibel geschädigt ist, dann kann die restliche Funktion noch alles vollständig übernehmen und kann sich vollständig regenerieren. Mhm. Also die Leber ist ein sehr gutmütiges, sehr dankbares Organ. Und einige kennen ja vielleicht die Sage von Prometheus. Prometheus hat ja den Menschen das Feuer gebracht, das fanden die Götter nicht so gut, die haben ihn bestraft, die haben ihn an den Kaukasus gekettet und jeden Tag kam ein Adler und hat ihm die komplette Leber weggefressen und in der Nacht ist die Leber komplett wieder nachgewachsen. Ich weiß nicht, wo die Alten das her hatten, aber die wussten offensichtlich schon damals um diese enorme Regenerationsfähigkeit der Leber. Also man muss der Leber über lange Zeit schon sehr viel Böses tun, dass die irgendwann in einen Zustand kommt, wo sie sich nicht mehr erholen kann. Mhm. Aber wenn wir es lang genug machen, geht das.
Und wie sieht es jetzt, wenn wir von der Leber rüberkommen, zu der Galle aus? Also ich kenne nur diese Sprache, mir geht die Galle hoch oder sowas, aber für was ist sie da?
Genau. Also die Galle ist als eigenständiges Organ jetzt nicht so furchtbar wichtig. Die Gallenblase ist quasi nur das Speicherorgan für die Gallenflüssigkeit. Mhm. Das heißt, die Leber produziert die Gallenflüssigkeit, die Gallenblase speichert sie und wenn dann eine große oder fette Mahlzeit kommt, dann können wir genügend Galle ausschütten, damit eben die Fette verdaut werden können. Mhm. Theoretisch können wir ohne Galle leben. Wir haben ja viele mit einer Gallenblasenoperation. Und da gibt es einige, die merken überhaupt gar nichts. Die können alles essen wie vorher. weil die Leber produziert noch genug Gallo und zum Essen ist dann auch noch genug da. Aber gar nicht wenige haben nach einer Gallenblasenoperation große Probleme. Die sagen, Kaffee geht nicht mehr gut, Eier gehen nicht mehr gut, alle fetten Speisen kriege ich Völlegefühl, Blähung geht gar nicht mehr gut. Und dann gehen sie zum Arzt und dann sagt er, ja, ich weiß genau, was Sie haben. Ja, was habe ich denn? Sie haben ein Postcholezystektomie-Syndrom. Oh, das hört sehr gefährlich an. Was ist das denn? Ne, das ist gar nicht gefährlich. Das kann fast jeder nach der Gallenblasenoperation haben. Das heißt einfach, Sie haben Beschwerden nach der Gallenblasenoperation. Ah ja. Und was kann ich jetzt tun? Ja, da kann man gar nichts tun. Manchmal gibt sich das noch von alleine, dann wird es wieder besser, aber wir können nichts dagegen tun. Mhm. Und da kriege ich immer so einen Hals, also, weil wir können das so einfach behandeln. Wir müssen nur was Gutes für die Leber tun.
Lass mich raten, Bitterstoffe?
Alle Bitterstoffe. Die Leber mag es bitter. Das Problem ist heute, unsere heutigen Nahrungsmittel, da sind ja leider die Industrie, die Landwirtschaft, die hat die ganzen Bitterstoffe rausgezüchtet, weil bitter mögt man nicht so gern. Nein, das wäre so wertvoll. Chicorée, Endivien, Radicchio, Kurkuma, alle diese bitteren Sachen sind so, so wertvoll. Und wenn wir es jetzt eben heute durch die Nahrung nicht mehr genügend kriegen, na, dann müssen wir halt entsprechende Präparate nehmen. Es gibt mittlerweile gute Kurkuma-Präparate auf dem Markt, ja, das Monocolor Kurkuma 2000 zum Beispiel. Oder wir haben eben Bitterstoffe in Form von Kräutern, Wermut, Enzian, Schafgarbe, alle diese bitteren Kräuter, die man als Tee mal trinken kann, die man auch in Fertigpräparaten zu sich nehmen kann. Die helfen, die Leber zu regenerieren, die helfen der Leber, mehr Schadstoffe auszuscheiden und die helfen auch bei der Gallenproduktion. Das heißt, wenn wir sowas vor dem Essen nehmen, wenn wir eben Gallenbeschwerden haben, dann können wir auch die Gallenproduktion anregen und damit die Fettverdauung verbessern. Das große Problem ist, die meisten dieser bitteren Gallenelixiere sind auf Alkoholbasis. Ja. Und wenn ich schon Leberschaden habe, will ich natürlich nicht jeden Tag noch dreimal meinen Schnaps dazu nehmen. Es gibt einige wenige Präparate, die auch alkoholfrei sind. Zum Beispiel das Amara Pur, das ist ein ganz tolles Präparat. Da ist neben diesen Bitterstoffen auch noch Ingwer drin. Ingwer ist auch sehr, sehr gut für die Leber. Und es ist komplett alkoholfrei.
Das Amara Pur. Ohne Alkohol.
Ohne Alkohol, da kann man...
Habe ich noch nie gehört. Ich meine, ich kenne das Produkt, aber ich dachte, alle diese Bittertropfen haben 40-50% Alkohol. Nee,
das nicht. Eines der wenigen, die das nicht hat.
Wie haben da das geschafft?
Keine Ahnung, weil ich bin kein Pharmakologe, das weiß ich auch nicht, aber es geht. Und ich finde, es schmeckt auch sehr gut und aromatisch.
Ja.
Und
müsste auch extrem basisch sein, diese Tropfen, oder?
Wahrscheinlich, weil es eben auf Kräuterbasis ist, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, wenn ich die eben dreimal täglich nehme, eine halbe bis eine Pipette, dann habe ich was Gutes für meine Leber, Entgiftung und Regeneration getan. Jetzt aber ganz wichtig, wenn ich wirklich Probleme mit der Galle habe, ich habe zu wenig Gallenflüssigkeit für die Fettverdauung, ich merke das daran, dass wenn ich sehr viel esse oder sehr fett esse, dass ich innerhalb der nächsten halben Stunde Völlegefühl kriege, Blähungen, vielleicht sogar Durchfälle. Und wenn der Stuhl eher dazu tendiert, hell zu sein, Ockerfarben, Lehmfarben, das spricht immer für eine Gallenschwäche. Weil der Gallenfarbstoff, das ist das, was die natürliche braune Stuhlfarbe macht.
Ja.
Also heller Stuhl könnte immer die Galle sein. Und wenn ich dann eine halbe Stunde vor jeder Mahlzeit, das ist wichtig, eine halbe Stunde vorher, dann ein solches Bitterstoffpräparat nehme und ich merke, der Stuhl wird dann dunkler, und ich kann fette Speisen wieder viel besser vertragen, dann weiß ich, dass ich genau auf dem richtigen Weg bin. Warum eine halbe Stunde vorher? Das Präparat muss ja selber erst aufgenommen werden. Das muss erstmal in die Leber gelangen, damit der Leber gesagt wird, hier, bitte produziere erstmal Galle. Und Galle, wenn sie noch da ist, zieh dich bitte zusammen, schütte die Gallenflüssigkeit aus, damit die Galle da ist, wenn dann eine halbe Stunde später das Essen kommt. Mhm. Wenn man es zum Essen nimmt oder fünf Minuten vorher, kann es schon zu spät sein. Darum Gallenpräparate, gallenstimulierende Mittel immer eine halbe Stunde vorher nehmen.
Aber ich habe solche Dinge auch schon nach dem Essen genommen, weil ich hatte zu viel gegessen. Jetzt nehme ich diese Tropfen und irgendwie habe ich so das Gefühl, wie so ein italienischer Kräuterschnaps.
Genau.
Es ist sofort Wohlbefinden da.
Der beströmte Digestiv. Ja. Es wirkt aber noch besser, wenn man es als Aperitif nimmt. Also besser wäre es, eine halbe Stunde
vorher.
Stimmt,
die Italiener machen doch das vorher, gell?
Den Aperitif, den Kräuter trinkt man vorher.
Das ist, und wir wir haben es auch immer am Schluss getrunken, aber es ist eigentlich völlig falsch.
Eigentlich vorher ist es besser.
Mhm. Okay. Ganz spannend. Ja, ich bin jetzt auch begeistert, weil das ist jetzt auch etwas, was man wirklich auch mal den Kindern geben kann, weil bei dem anderen Produkt mit diesen 40% Alkohol hatte ich immer ein bisschen, klar, es war ja nie viel, es war so 2-3 Spreistoße oder Tropfen, aber trotzdem, als Eltern gibt man nicht gerne dem Kind mal, wenn es ihm schlecht geht, Alkohol, oder? Das geht ja gar nicht. Ja, das ist eine großartige Geschichte. Herzlichen Dank. Jetzt wissen wir etwas mehr über die Leber und über die Galle und wie wir die pflegen. Und
gut, und wer da mehr wissen will, es gibt auch, auch da gibt es ein Buch von mir.
Auch über dieses Thema?
Ja, Hausputz für Leber und Galle, also derselbe Titel. Und ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren auf dem Markt. Und da steht nochmal sehr viel mehr drin, nochmal genau über die Funktion, über den Aufbau, für was die Leber alles wichtig ist. Ist ja nicht nur ein Entgiftungsorgan, ist auch ein Syntheseorgan. Und ein Speicherorgan, viele Vitamine, B12 zum Beispiel wird dort gespeichert, Zuckerstärke wird dort gespeichert.
Wo, in der Galle?
Oder in der Leber.
In der Leber. In der Leber wird B12 gespeichert.
Ja, B12, Eisen, Blut, ein bisschen Blutreserve haben wir dort. Und es ist ein großes Syntheseorgan.
Unsere Was heißt wichtigsten, das Syntheseorgan?
Unsere wichtigsten Gerinnungsstoffe werden dort gebildet. Bluteiweiß wie das Albumin wird nur in der Leber gebildet. Also ganz, ganz viele Funktionen der Leber ist wirklich unsere größte Chemiefabrik und unsere größte Kläranlage. Also neben der Niere natürlich. Und die Niere und die Leber arbeiten wunderbar Hand in Hand. Die Leber scheidet Schadstoffe entweder über die Galle aus, dass sie über den Darm ausgeschieden werden, oder sie macht Schadstoffe wasserlöslich, dann werden sie ins Blut abgegeben und können dort mit der Niere ausgeschieden werden. Also beide arbeiten Hand in Hand. Wenn eins nicht da ist, werden wir vergiftet. Wir brauchen beide, Leber und Niere.
Also wenn du noch ein paar Mal zu uns kommst, dann werden alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer so kleine individuelle Ärzte, die wissen, um was es da geht. Das ist ja unglaublich wertvoll, was ich da wieder höre. Aber um dieses Buch kommt man ja eigentlich gar nicht herum, weil diese ganzen kleinen Details, die du jetzt nur so kurz angesprochen hast, wären schon noch wichtig zu wissen. Das ist wie die anderen Bücher, die du mir schon erwähnt hast, wo du wirklich jedes Vitamin wieder aufgeschrieben hast im Zusammenhang.
Und es gibt ja noch eine ganze Menge andere Lebererkrankungen wie Hepatitis, wo wir jetzt gar nicht drüber geredet haben.
Ja, sag mal noch etwas über Hepatitis.
Chronische Hepatitis,
ja.
Da müssen wir natürlich besonders viel für die Leber tun, damit die entlastet wird. Im Prinzip dieselben Nährstoffe, die ich eben gesagt habe, aber eben auch die Bitterstoffe. Es gibt auch Autoimmunerkrankungen der Leber. Es gibt eine Autoimmunhepatitis, es gibt auch Leber, es gibt auch Autoimmunerkrankungen vom Gallensystem. Und da gilt im Prinzip das, was wir über die anderen Autoimmunerkrankungen auch schon gesagt haben. Also wiederum Omega-3, Vitamin D, Selen, Zink, das wären da extrem wichtige Stoffe. Mhm. Die kann man alle damit gut behandeln. Mhm. Mhm. Das Problem ist, wir haben ja so die Arzneimittellisten und da gab es früher das, oder es gibt die Fraktion der Hepatika. Der Lebermittel. Da gibt es aber nur pflanzliche Mittel. Es gibt nur naturkundige Lebermittel. Es gibt kein schulmedizinisches Lebermittel. Und darum wird die Leber mittlerweile von der ganzen Schulmedizin so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil die Pharmaindustrie hat an der Leber eigentlich gar kein Interesse. Sie hat keine Medikamente dafür. Also fällt das hinten runter. Ja, ja. Das Einzige eben die Hepatitis, da gibt man eben bestimmte Biologika, damit die Viren abgetötet werden. Ja. Das ist das Einzige, was man heute medikamentös von der Schulmedizin für die Leber tut. Ja. Alle anderen Lebermittel sind orthomolekulare Mittel oder Phytotherapeutika oder Homöopathika. Mhm. Andere Lebermittel gibt es gar nicht.
Ich möchte noch eine Schlaufe aufmachen und dich gleich in diesem Zusammenhang noch was fragen. Wenn ich ja jetzt meiner Leber Gutes tue und wirklich auf diese Sachen achte und jetzt irgendwo in ein Land reise, wo ganz klar heißt, hier brauche ich eine Hepatitis-Impfung. Wie stehst du da dazu? Ist das?
Ja gut, das muss man sich natürlich immer im Einzelfall dann überlegen. Also ich selber, ich bin ja Arzt und wir haben natürlich mit Blut und Blutprodukten zu tun. Und da würde ich schon für günstig ansehen, die Hepatitis B-Impfung gemacht zu haben. Mhm. Gegen Hepatitis C kann man sowieso nicht impfen, da gibt es noch keine Impfung dagegen. Hepatitis B sollte man geimpft sein, wenn man mit Blut in Kontakt kommt. Im Krankenhaus zum Beispiel auch die Putzfrauen, das sind die, die sich am häufigsten an Spritzen stechen. Also die Putzfrauen müssen die Ersten sein, die eine Hepatitis-Impfung haben sollten.
Das verstehe ich auch, ja.
Und ich muss gestehen, ich wollte mich eigentlich nicht mehr gegen Hepatitis B impfen lassen. Ich hatte früher meine Basisimpfung, dann sind die Titer aber abgefallen. Mein Betriebsarzt hat gesagt, Herr Schmiedl, wir müssen mal wieder impfen. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe doch einen Grundschutz und ich will nicht mehr. Ich habe mich dann doch noch mal impfen lassen und zwar nicht wegen der B, sondern wegen der A. Die A, Hepatitis A, ist eigentlich eine ganz harmlose Kinderkrankheit, wenn man sie im Kindesalter kriegt. Vor 100 Jahren war die Bevölkerung zu 100% durchseucht. Alle haben im Kindesalter Hepatitis A gehabt und fast niemand hat es gemerkt. Heute, aufgrund unserer guten hygienischen Zustände, gibt es viele Erwachsene, die keinen Hepatitis A-Schutz haben. Und wenn ein 60-Jähriger eine Hepatitis A bekommt, dann kann es für ihn lebensgefährlich werden. Also im hohen Alter ist die Hepatitis A viel gefährlicher als die Hepatitis B.
B ist im Zusammenhang mit Blut.
Mit Blut, und genau, und Geschlechtsverkehr. Ja. Und A wird durch Schmier- und Tröpfcheninfektionen übertragen.
Okay, aber wenn ich beidem nicht ausgesetzt wäre, dann wäre eigentlich auch ein temporärer Schutz über eine Impfung gar nicht nötig.
Wenn ich das wirklich meiden kann, im Prinzip ja, aber wir reisen ja halt alle ins Ausland, wir reisen mal nach Tunesien, wir reisen in die Karibik, wir haben nie den hundertprozentigen Schutz davor, können wir gar nicht gewährleisten. Also ich stehe den Impfungen teilweise auch skeptisch gegenüber, aber ich habe eine Freundin gehabt, die hat nochmal eine Hepatitis A gekriegt in dem Alter, die wäre fast dann gestorben. Da habe ich gesagt, okay, gegen Hepatitis A und B lasse ich mich nochmal impfen, ich mache viele Auslandsaufenthalte. Also ja, da in Vorsicht eher, wenn ein Risiko da ist, eher, ja, die Impfung. Ja. Und sie waren noch nicht mal im Ausland gewesen. Ja. Selbst in der Schulküche hat sie es sich geholt.
Tatsächlich?
Ja. Okay. Also ich will jetzt keine Pro-Impf-Sendung hier machen, aber...
Nee, aber es war einfach auch mal eine andere Sichtweise aus der Praxis heraus, weil ich hatte schon einige Kritiker da, aber ich möchte auch gerne eine andere Sichtweise zu hören. Also das war jetzt total spontan im Zusammenhang mit der Leber. Ja. Und ich bin froh über diese Sichtweise, weil das ist ja auch nicht lustig, mit 60 eine Hepatitis A zu kriegen.
Wenn ich 60 bin, und man kann ja vorher messen, wenn man einen Schutz hat, ja, wenn die Messung ergibt, ja, wir haben Hepatitis A-Titer, irgendwann in der Kindheit durchgemacht und stellt sich eh die Frage nicht, dann haben wir einen Schutz. Der ist lebenslang. Aber wenn wir es nicht haben und wir sagen, ich möchte mal wieder ins Ausland fahren.
Das kann ich messen, ob ich im Immunsystem,
Antikörper habe, gegen Hepatitis A oder B oder gegen beides, das kann man messen.
Okay.
Und dann ist man immer auf der sicheren Seite.
Super. Also herzlichen Dank, lieber Dr. Volker Schmiedl. Danke, dass du da bist. Danke für die Sendung. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich gehe ganz fest davon aus, dass Sie auch einiges über die Leber und über die Galle heute gelernt haben, was mich auch sehr freut. Und es freut mich umso mehr, wenn Sie diese Sendung auch weiter teilen und uns mit Ihrer Anwesenheit zur nächsten Sendung wieder beehren. In diesem Sinne, herzlichen Grüße noch Sie zu Hause. Alles Gute, gute Nacht und auf Wiedersehen miteinander.